Hallo, mein Name ist Julian Reusch und ihr hört Behind the Fame, die Story der Stars. In diesem Podcast geht es in jeder Folge um die Geschichten von Prominenten. Sie alle haben gemeinsam, dass sie mit Niedersachsen bzw. Norddeutschland verbunden sind. Pro Folge widmen wir uns einer bekannten Persönlichkeit. Wir wollen zeigen, wie die Promis zu dem geworden sind, was sie heute sind. In Folge 4 ging es um Gerhard Schröder. Hört da doch gern mal rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Und nun in Folge 5 sprechen wir über eine Frau, die in Deutschland regelmäßig für Schlagzeilen sorgt.
Am besten grünen Tee trinken, gesund leben, schön spazieren gehen, joggen, wandern. Und was ich heute gemacht habe oder die letzten Tage, ich bin seit 3 Tagen hier, Wellness, Wellness, Wellness. Da ist man genauso gut drauf, als wenn man Koks nimmt. Weiß ich nicht. Ich würde mir nie da irgendwie Botox irgendwie ins Gehirn reinspritzen lassen oder ich würde mir nie die Wangenknochen nach oben tun lassen oder wie auch immer.
Ich soll mal sich selbst an die Nase mal ein bisschen greifen und was sie in der Vergangenheit gemacht hat. Und ich finde es fui deibel, wenn man sich da irgendwie von Hunderten, von Tausend Männern sich durchgef***t haben lassen musste. Und weniger Alkohol für die auch. Ne? Nein, die ist geisteskrank. Also so vom Geisteskrank. Total, entweder ist sie besoffen oder ich weiß es nicht.
Ich brauche immer was Neues. Und ich meine immer nur eine Lebenspartnerin von einem Partner zu sein, ist irgendwann auch langweilig.
Genau, es geht um Nadel. Jeder von uns hat sofort ein Bild vor Augen. Eine hochgewachsene Frau, schlanke Modelfigur, braune schulterlange Haare, brauner Teint und strahlend weiße Zähne. Sie wirkt bei öffentlichen Auftritten oft verwirrt und auch leicht verpeilt. Seit fast 30 Jahren können wir die ewige Ex von Dieter Bohlen nun schon durch ihr turbulentes Leben begleiten. Denn in den meisten Fällen sind Kameras mit dabei. Für viele Menschen steht Nadel dabei für Schuldenprobleme, Alkoholabstürze oder peinliche Auftritte im Fernsehen. Trotzdem lässt sich die gebürtige Hamburgerin nicht unterkriegen, steht immer wieder auf und versucht, ihr Leben so gut es eben geht zu meistern. Was hat Nadel bitte mit Norddeutschland zu tun, mögt ihr euch vielleicht fragen. Was aber viele nicht wissen, Dangast spielt zu einer Zeit in ihrem Leben eine ganz wichtige Rolle. Wer ist die Frau, die von einem Fettnäpfchen ins nächste stolpert? Wie konnte aus dem Mädchen der Großstadt die heutige Skandalnudel werden? Leider ließ Nadel unsere Gesprächsanfrage unbeantwortet. Doch gemeinsam mit Journalistin Kerstin Herrnkind vom Stern erzählen wir Nadjas Geschichte. Sie hat die Ex von Dieter Bohlen über einen längeren Zeitraum begleitet und kennt sie besser als jeder, der sie nur aus der bunten Presse kennt. Nadel, die mit bürgerlichen Namen eigentlich Nadja Abdel Farag heißt, erblickt am 5. März 1965 das Licht der Welt. Als Tochter einer Deutschen und eines Sudanesen lernt sie dabei schnell, was es heißt, anders zu sein. Ibrahim Abdel Farag, ihr Vater, studierte eigentlich Biologie, als er Uta, ihre Mutter, kennen und schließlich lieben lernt. Er schmeißt das Studium und zieht einen Autohandel auf, um seine Frau und die 2 Töchter zu ernähren. Begeistert davon, dass ihre Mutter einen schwarzen Muslim heiraten wollte, waren die Großeltern nicht, so Nadja in einem Interview mit dem Stern. Sie hätten sich aber dann damit abgefunden. Zusammen lebt die 4-köpfige Familie in einer 4-Zimmer-Wohnung in Hamburg-Altona. Kaum vorstellbar, aber damals war das heutige Szeneviertel ein reiner Arbeiterbezirk im Westen Hamburgs. Menschen mit Migrationshintergrund gab es wenige. Kein Wunder also, dass Nadja auffällt. Und das nicht nur, weil sie schon als Kind groß und schlank ist, sondern eben auch wegen ihrer Hautfarbe. In einem Interview verrät sie einmal, dass sie schon früh mit Rassismus in Berührung gekommen sei. Als Kind sei sie mal mit dem Hund draußen gewesen, als ein Mann sein Fenster öffnete und schrie: "Hau ab, dich wollen wir hier nicht sehen." Statt "dich" hat er nur ein anderes Wort benutzt. Nadja erzählt es so, als wäre es irgendeine Randnotiz. Es sei aber zu oft im Leben passiert, so die Hamburgerin. Ihre Kindheit ist auch fernab solcher Erlebnisse nicht leicht. Ihr Vater verteidigt sie zwar vor solchen Übergriffen, ist aber sonst sehr streng, erinnert sich auch Kerstin Herrnkind vom Stern.
Sie hat mir damals erzählt von einem sehr strengen Vater, der ihren gesamten Lebensweg nicht gerade gutiert hat. Aber ich weiß, dass es ein jahrelanges Zerwürfnis gegeben hat.
Nadja erzählt unter anderem von Schlägen mit dem Rohrstock auf ihre Hände und dem Verbot, sich zu schminken oder einen Freund zu haben. Wegen dieses Verbots kommt es Jahre später auch zu dem Zerwürfnis, das Kerstin Hernkin angesprochen hat. Nadja fühlt sich eingeengt, das elterliche Heim, die konservative Einstellung ihres Vaters und auch die Schule nehmen ihr die Luft zum Atmen. Ein Jahr vor dem Abitur schmeißt Nadja schließlich die Schule und zieht zu einer Freundin. Sie ist frei, frei von den Zwängen, die sie jahrelang unterliegt. Statt auf der faulen Haut zu liegen, versucht die junge Frau auf eigenen Beinen zu stehen. Sie macht eine Lehre als Apothekenhelferin und jobbt nebenbei in einer Boutique. Sie ist eisern, spart mühselig Geld und als sie 5000 Mark zusammen hat, erfüllt sie sich einen lang gehegten Traum. Sie lässt sich ihre Brüste operieren. In einem Interview verrät sie dazu einmal, dass sie ihre immer zu klein fand. Brust-OP hin oder her, Nadja Abdel-Farag ist eine schöne Frau. Das sehen auch die Männer in ihrem Leben so. Viele feste Freunde hat sie trotzdem nie gehabt, erzählt sie mal. Vor Dieter Bohlen waren es zwei Typen namens Bert und Thomas. Vom Typ her seien sie alle ähnlich, groß und blond, so wie Dieter später. Die Beziehung zu ihrem ersten Freund Bert führt zum Bruch mit ihrem Vater. Als das Paar zusammenzieht, bricht der Kontakt ab. Sie habe Schande über die Familie gebracht, argumentiert der Vater, weil sie sich mit Männern herumtreibe. Die Funkstille zwischen Vater und Tochter hält 15 Jahre an, bis zum Tod ihres Vaters.
Ja, weil das war meine erste große Liebe und die danach kam, das waren ja nur zwei oder drei, die waren zu lieb einfach, zu lieb.
Spricht Nadel über die Beziehung zu Dieter Bohlen, schwankt sie zwischen der Liebe ihres Lebens und dem größten Fehler ihres Lebens. Angebaggert hat er sie in einer Diskothek in Hamburg mit den Worten, gib mir einen Kuss, ich will dich heiraten. Das ist 1989 im Mezzanotte. Dieter ist damals 35, Nadja gerade mal 22. Dunkelhäutige Frauen mit üppiger Oberweite und langen Beinen sind genau sein Ding. Sie wirken so geheimnisvoll, erklärt Dieter einmal bei der Fernsehsendung Exklusiv. Die platte Anmache ist der Startschuss in eine turbulente Beziehung und für Nadja der Beginn eines Daseins als Anhängsel von. Kerstin Hernkin, Journalistin beim Stern, kennt Nadja persönlich und hat eine ganz eigene Meinung zu der Beziehung von Dieter und Nadja.
Ich glaube, sagen zu können, dass Nadja Abdel-Farag früh in ihrem Leben in eine Falle getappt ist. Und ich will das überhaupt nicht beurteilen, weil man muss sich vorstellen, die steht in einer Boutique und verkauft Pullover und dann kommt da der Märchenprinz Dieter Bohlen um die Ecke und es winkt ein aufregendes Leben. Also da möchte ich mal die Frau sehen, die dann sagt, ich arbeite aber weiter in der Boutique. Also deswegen, ich wäre immer sehr vorsichtig, Menschen für ihren Lebensweg zu beurteilen, weil man weiß nicht, wie es war und wie man selber reagiert hätte.
Nadja gibt also ihren Job auf. So weit, so gut. Verhältnismäßig wenig im Vergleich zu Dieter. Der verlässt nämlich seine Frau Erika, die gerade das gemeinsame dritte Kind erwartet, und zieht mit Nadja, die er von nun an Nadel nennt, in ein riesiges Haus in Tötensinn Rosengarten. 13 Zimmer bewohnt das Paar dort. Vor der Tür gibt es einen Zierpark mit einem japanischen Teehäuschen und einem kleinen Wasserfall im Garten. In meiner Vorstellung klingt das nach einem riesigen Palast, aber vermutlich geht's euch ähnlich. Das Leben dort ist idyllisch, zumindest scheint das so. Wenn sich Nadel nicht um die vier Hunde Shaky, Rocky, Rambo und Dicky kümmert, ja, so hießen sie wirklich, reitet sie auf ihrer Stute Sunny aus. Ansonsten kümmert sie sich um den Haushalt.
Dieter würde zum Beispiel nie im Haushalt irgendwas machen, geschweige denn irgendwie kochen, putzen etc. Also das ist alles so für ihn Frauensache und Männer, die müssen eben das Geld dran schaffen und die Frau, die gehört im Haus und die muss eben fürs Haus zuständig sein. Ne? Und naja, das finde ich so ein bisschen so macho-mäßig.
Das gefällt Bohlen. Frauen kümmern sich um Heim und Herd und er kann sich so präsentieren, wie er sich am liebsten sieht, als Macho. Der Erfolg gibt ihm recht, seine Masche funktioniert. Und das eben nicht nur bei Frauen, sondern auch in der Musik. Als Nadel und er ein Paar werden, war er nämlich schon einige Jahre mit Thomas Anders und dem Musikduo Modern Talking erfolgreich. Ich glaube nicht, dass ich diese Band hier erklären oder viel dazu sagen muss. Entweder man hasst sie oder man liebt sie. Die Wege der beiden Musiker trennen sich 1987 und so gründet Dieter ein neues Musikprojekt mit dem Namen Blue System. Darin findet auch Nadel ihren Platz, nämlich als Background-Sängerin. Dieter öffnet Nadel Türen in völlig neue Welten. Das Leben ist aufregend, immer wieder geht's in neue Städte und noch größere Bühnen. Als Modern Talking einige Jahre später das Comeback feiert, ist Nadel natürlich ebenfalls mit an Bord. Aus Nadja Abdel-Farag wird die Frau an der Seite von Dieter Bohlen. Es folgen etliche öffentliche Auftritte. Jeder will wissen, wer diese schöne Frau neben dem Pop-Titan ist. Ob bei Wetten, dass, auf roten Teppichen oder beim RTL-Format Exklusiv. Die Öffentlichkeit begleitet die beiden auf Schritt und Tritt. Und eines wird dabei ganz deutlich. Nadel liebt ihren Dieter und kann sich sogar vorstellen, ihn zu heiraten.
Irgendwann denke ich doch mal, dass ich Dieter oder vielmehr, dass Dieter mich heiraten wird und dass wir doch vielleicht ein oder zwei Kinder, da brauchst du gar nicht so zugehen, aber eins kommt, das hast du mir versprochen.
Nadel macht deutlich, was sie will. Heiraten, Heim und Kinder. Dieter schweigt schon damals zu diesem Thema und wirft ihr nur ein Augenrollen zu. Kerstin Hernkind glaubt, dass Nadjas Vorstellung auch etwas mit der damaligen Generation zu tun hatte.
Ich will's mal pathetisch sagen, die an den Märchenprinz geglaubt hat. Und ich glaube, das kann man ihr noch nicht mal vorwerfen, weil Frauen meiner Generation, ich bin Jahrgang 65 wie Nadja, uns ist das auch so ein bisschen eingetrichtert worden. Also so das Märchen von sei edel, hilfreich und gut, dann kommt der Märchenprinz um die Ecke. Und dieser Märchenprinz hieß eben bei ihr Dieter Bohlen. Und sie hatte damals einen nicht so ganz befriedigenden Job. Sie hat in einer Boutique gearbeitet und hat da Pullover halt mehr oder minder gestapelt. Und dann kommt so eine Art Märchenprinz um die Ecke. Und das ist ja auch ein interessanteres Leben. Da beißt die Maus ja überhaupt gar keinen Faden ab.
Ganz wie im Märchen geht's dann leider nicht weiter. Dieter lernt, während er mit Nadel zusammen ist, Verona Feldbusch kennen. Nach 7 Jahren Beziehung trennt er sich von Nadel. Dieter trauert nicht lange um die alte Liebe, sondern stürzt sich direkt in die nächste. Der Unterschied zu Nadel, Verona steckt ihr direkt einen Ring an den Finger und macht sie ganz offiziell zu seiner Ehefrau. Nadel bleibt während dieser Zeit still und äußert sich nicht in der Öffentlichkeit, weder zu Dieter noch zu Verona. Sie verliert kein böses Wort über die beiden. Dieter ist gerade in den Flitterwochen mit seiner frisch gebackenen Frau, als er sich wieder bei seiner Ex, die er sitzen gelassen hat, meldet. Nach 5 Wochen Eheleben ist dann auch schon wieder Schluss mit Verona. Es folgt ein öffentlicher Rosenkrieg. Im Gegensatz zu Nadel holt Verona sich nämlich Rechtsbeistand und nimmt sich, was ihr ihrer Meinung nach zusteht. Verona sagt später in einem Interview, der Grund für die Scheidung war, dass sie nicht für Dieter Hausfrau spielen und nicht nur putzen und kochen wollte. Man kann Nadel jetzt vorwerfen, dass sie sich selbst unter Wert verkauft und Dieter einfach zurücknimmt. Aber so ist das manchmal mit der ersten großen Liebe. Verstanden hat es in Nadels Umfeld trotzdem keiner.
Meine Mutter, auch meine Schwester, und die haben alle gesagt, also wie kannst du nur wieder zurück? Ich meine, du bist so lange mit denen zusammen. Und immer hat er gesagt, nee, heiraten, wenn meine Kinder groß sind, dann irgendwann und so. Und dann einmal kommt da eine Frau daher, die er dann innerhalb vom halben Jahr glatt wegheiratet, ne? Und mich, also ja, so haben die es ja gesehen und mich eben halt richtig fallen lassen hat, ne? Und wegen gemeinen, also.
Ja. Nadel nimmt Dieter also zurück und das Leben geht weiter. Einige Jahre hält das Ganze auch. Von 1997 bis 2001 bleiben Abdel-Farag und Bohlen ein Paar. Eins bleibt aber auch zu den Jahren davor gleich. Nadel ist Bohlens Beiwerk. Sie ist schön und still. Mehr muss man ja auch nicht sein, wenn man an der Seite des Pop-Titans steht. Immer wenn ein Fernsehteam das Paar besucht, zeigt sich das gleiche Bild. Dieter erzählt, Nadel sitzt daneben und schweigt. Eigentlich antwortet sie nur, wenn Dieter es ihr erlaubt. Und auch sonst benimmt sie sich eher wie ein Dienstmädchen als eine gleichberechtigte Partnerin. Als sie beispielsweise einen Job als Altenpflegerin in Hamburg übernimmt, gibt sie diesen kurze Zeit später wieder auf. Der Grund, Dieter will nicht, dass sie arbeitet. Sie soll zu Hause bleiben. Und wir wissen ja alle, was sie dort machen soll. Sich ums Haus kümmern. Generell scheint es so, als führe Nadel ein Leben im goldenen Käfig. Dieter, der Mann, der alles hat, ist geizig und teilt nicht gern. Ein Führerschein zum Beispiel soll sich Nadja allein erarbeiten.
Bei ihr habe ich immer auch so ein bisschen natürlich die Angst oder so, dass sie irgendwie mal kommt, dicke, fette Uhr und das und jenes und so, ne? Und ich möchte sie einfach da irgendwie, dass sie auch so ein bisschen normal bleibt. Und deshalb sind solche Themen, zum Beispiel im Führerschein, darüber diskutieren wir. Ich sage immer, hier sind die 5 Mill, mach jetzt einen Führerschein oder so. Oder hier ist das Auto, schwuppdiwuppdi, das möchte ich nicht. Also da muss sie schon, und wenn sie zum Beispiel einen Führerschein haben will oder ein Auto haben will, dann muss sie eben selber auch ein bisschen aus dem Sulki kommen und ein bisschen was wir machen.
Dieter Bohlen sieht sich selbst gern als Frauenheld und pflegt dieses Image. Kennt ihr das Sprichwort, wer einmal lügt, den glaubt man nicht? Ja, genau. Das passt zu Bohlen wie die Faust aufs Auge. Statt seiner Nadel, die wirklich alles für ihn macht und treu ist, bandelt er wieder mit einer anderen Frau an. Mit der 21-jährigen Estefania. Nach 12 Jahren Beziehung macht Bohlen Schluss mit Nadja. Endgültig. Nadel steht wieder allein da. Ist auf einmal nur eine weitere Ex im Lebenslauf von Dieter Bohlen. Davon entmutigen lässt sie sich nicht. Jetzt zieht sie ihr Ding durch. Kurz vor der endgültigen Trennung zieht sie das erste Mal blank und ist auf dem Cover des deutschen Playboys. Das allein reicht aber natürlich nicht, um im Gespräch zu bleiben. Zwar titeln die Boulevardmedien viel über die Trennung von Bohlen und seiner Nadel, das allein ist aber auch nicht genug, um in der Öffentlichkeit zu bestehen. Sie zieht sich daraufhin 2 Jahre zurück und macht einen normalen Job und arbeitet als Altenpflegehelferin. So richtig lässt die Öffentlichkeit Nadel aber nicht los. Sie will zurück ins Rampenlicht. Was tut man also, wenn man jahrelang mit Dieter Bohlen zusammen war und dann einfach für eine andere abserviert wurde? Klar, man schreibt es auf und versucht, Geld mit der Geschichte zu verdienen. 2003 erscheint ihre Biografie Ungelogen. Darin erzählt sie nicht nur Details aus ihrer Jugend, sondern gibt auch einen exklusiven Einblick in das Zusammenleben mit Dieter. Doch das Buch floppt. So richtig scheint sich keiner für die Bohlen-Ex zu interessieren. Es folgen ein Kochbuch, einige erfolglose Auftritte als Schauspielerin in der Fernsehserie SOS Barracuda und ein Moderationsjob des Erotikformats Piep auf RTL 2. Über Schlagzeilen darf sich die gebürtige Hamburgerin zwar freuen, es sind aber selten positive. Ein Beispiel. In ihrer TV-Sendung gibt's einen Skandal um eine Gummipuppe von Altkanzler Gerhard Schröder. Mit dieser spricht Nadel während der Sendung über die sexuellen Vorlieben des Kanzlers. Es folgt ein öffentlicher Aufschrei, insbesondere von Seiten Schröders. Man wolle die strafrechtlichen Verantwortlichkeiten prüfen. Der Sender und auch Nadel entschuldigen sich schließlich. Leicht war es für Nadel nach der Trennung von Dieter Bohlen nicht. Das weiß auch Kerstin Herrnkind.
Sie war die Freundin von Dieter Bohlen und sie hat dieses Anhängselsein, meiner Meinung nach, dafür hat sie einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt. Weil als er sie denn verließ, stand sie im Grunde genommen mit nichts da und ist mehr oder minder ins Bodenlose gefallen und hat dann über Jahre versucht, von diesem Promi-Bonus zu leben und hat ja dann auch sehr unschöne Sachen machen müssen. Ich erinnere an diese Geschichte mit dem Busenwiegen oder so. Also ich finde, sie ist so ein bisschen durch die Manege getrieben worden wie ein Zirkuspferd. Und die Presse hat dabei, das muss ich leider so sagen, eine sehr, sehr unrühmliche Rolle gespielt. Also sie ist regelrecht vorgeführt worden.
Die TV-Show, in der sie ihre linke Brust wiegen lässt, hieß übrigens Banzai. Lange lief die Sat.1-Show nicht und das ist ehrlicherweise auch gar nicht so schlimm. Im Großen und Ganzen ging es nämlich darum, Menschen in trashigen Wetten vorzuführen. So eben auch Nadel. Die Presse titelt damals, Nadel sorgt für neuen Tiefpunkt im U-Fernsehen. Kolleginnen und Kollegen finden ihren Auftritt einfach nur peinlich und auch Jahre später taucht dieser TV-Moment immer wieder in Rankings zum peinlichsten TV-Moment auf. Ob Nadel jemals gefragt wurde, wieso sie das gemacht hat? Ich weiß es nicht. Eine Meinung hat sich trotzdem jeder erlaubt. So richtig in Schwung kommen will die Karriere nach der Trennung von Bohlen einfach nicht. Nadel bleibt in der öffentlichen Wahrnehmung die Bohlen-Ex. Ein kurzes Intermezzo mit Komponist Ralf Siegel sorgt auch nicht für Abhilfe. Nur 2 Wochen sind die beiden ein Paar, bis Nadel per SMS Schluss macht. In dieser steht, ich habe dich gern, aber ich habe es mir nochmal überlegt. Es geht nicht, ich wünsche dir alles Gute. Nach der großen Liebe und dem wahren Märchenprinzen, den Nadel sucht, klingt das wahrlich nicht. Und auch die Presse stürzt sich natürlich wieder auf dieses Thema. 2004 tragen ihre Versuche, zurück in die Öffentlichkeit zu kommen, dann endlich Früchte. Nadel wird angefragt für die RTL-Show Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Prominente und solche, die glauben, dass sie es sind, werden im australischen Dschungel ausgesetzt und müssen dort Ekelprüfungen bestehen und die Zeit mit anderen Camp-Bewohnerinnen und Bewohnern überleben. An der Seite von Desi Renick, Willi Herrn und Dolly Buster kämpft Nadel in der zweiten Staffel dieser Erfolgsshow um die Dschungelkrone.
Ich halte lieber meinen Mund, bevor ich irgendwas sage. Sonst heißt das wieder, naja, anyway. Das ist so gemein wieder von dir. Aber anyway.
Also Willi ist blau, Carsten ist rot, die Nadel ist gelb.
Warum bist du so böse mit mir? Ich hab dir doch nichts getan.
Das ist die Bremse in der Mitte. Das Gas ist das Pedal ganz rechts.
Ah, ich hab einen Krampf. Im Moment ist das ein bisschen ruhig. Das ist aber immer so. Und Sommerloch ist immer bei mir ruhig.
Im Sommer läuft eigentlich bei jedem.
Verstehe ich jetzt alles nicht so wirklich. Ich würde es nie wieder machen.
Es reicht am Ende nur für den vorletzten Platz. Nadel muss die Show als Zweite verlassen. Ein Jahr später lässt sie sich in den Container von Big Brother einsperren. Doch auch da bleibt sie nicht lange. Nach einer Woche Dauerbeobachtung ist auch schon wieder Schluss für sie. In den nächsten Jahren folgen Teilnahmen beim Promi-Boxen und in Formaten wie Ich bin ein Star, Lasst mich wieder rein. Die große TV-Karriere bleibt aus. Nadel schafft es einfach nicht, sich selbst als feste Größe ohne Dieter im Fernsehen zu etablieren. Bei vielen ihrer Auftritte wirkt Nadel dabei irgendwie immer so verwirrt und orientierungslos. Sie fuchtelt mit den Händen und bringt kaum einen Satz zu Ende. Als würde sie nie zu Ende denken. Viele Menschen können ihr Verhalten nicht einordnen, vermuten da schon ein Alkoholproblem. Dazu aber später mehr. Ungeachtet davon muss nämlich auch eine Nadel Geld verdienen. Also versucht sie sich immer und immer wieder ins Gespräch zu bringen. Als Schlagersängerin an der Seite von Kurt Elsasser bringt sie 2006 das Duett Blinder Passagier raus. Danach folgt sogar ein gemeinsames Album. Über ihre Gesangskünste lässt sich allerdings streiten. Als auch das nicht wirklich funktioniert, macht Nadel das, was viele Promis machen, die eigentlich keinen richtigen Beruf haben. Sie tritt als DJ auf. Die Resonanz darauf ist, naja, wenig überraschend. Auch wenn das Publikum nicht begeistert ist, Nadel hat Spaß. Wegen schlechter Kritiken aufzuhören, ist für sie keine Option. Sie ist ein Stehaufmännchen, denn egal wie oft sie hinfällt, sie kämpft sich immer wieder zurück und macht weiter. Warum Nadel all das auf sich nimmt und immer weiter macht, statt sich zurückzuziehen, haben wir auch Kerstin Herrnkind gefragt.
Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sie in einer Falle sein könnte. Es könnte einfach sein, dass der Gang in die Öffentlichkeit, dass ihr das Honorare verspricht und dass sie es deswegen immer wieder machen muss, aber eigentlich nicht machen will. Dass sie im Grunde genommen in so einer Zwickmühle ist, dass sie die Öffentlichkeit braucht, dass sie Aufmerksamkeit braucht, um Werbeverträge zu bekommen, um irgendwie Kohle zu generieren. Das könnte sein.
Geld scheint aber nicht das einzige Problem zu sein, was Nadja durch ihr Leben begleitet. Seit einigen Jahren reißen die Schlagzeilen über ihren Alkoholkonsum nicht ab. Und 2014 passiert das, was für Kerstin Herrnkind bis heute ein Tiefpunkt in der Berichterstattung um Nadja Abdel-Farag ist.
Ich fand den medialen Umgang mit Nadja Abdel-Farag nicht nur interessant, ich muss sagen bestürzend, regelrecht bestürzend und höhnisch. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Berichterstattung, da war Nadja Abdel-Farag in einer Hamburger Diskothek und das ist eine sehr teure Diskothek. Sie ist da gegen 2.30 Uhr gesehen worden, sie hat den Club verlassen, sie hat ein schwarzes Kleid getragen, hohe Stiefel, einen hellen Mantel. Ein Mann hat ihr die Tür aufgehalten. Und dann stolpert sie, schlägt der Länge nach hin, wird unmutig und blutet an der Stirn. Und das ist eine Geschichte, das kann jedem von uns passieren. Und statt Mitleid erwartete sie denn der Spott der Boulevardpresse. Ich meine, eine Überschrift hieß bewusstlos im Wodka-Suff und Totalabsturz vor einem Hamburger Club. Und ich meine, im Netz war auch sowas zu lesen wie Nadel fliegt besoffen aufs Maul und der Film von diesem Vorkommnis wurde 80.000 Mal geklickt und der Kommentator höhnte ganz schön runtergekommen. Also man hat überhaupt keine Grenze, man hat keine Mitleid mit dieser Frau.
Statt Mitgefühl gibt's Vorurteile. Presse und Internet sind sich schnell einig, dass Nadel ein Alkoholproblem haben muss. Einiges würde dadurch erklärt werden können, aber zu diesem Zeitpunkt äußert sich Nadel selbst nicht dazu. Und auch Kerstin Hernken fordert ein ganz anderes Verhalten von der Öffentlichkeit und explizit von den Medien bei dieser Thematik.
Ich maße mir nicht an zu sagen, ob sie ein Alkoholproblem hat, das ist Privatsache. Aber wenn sie ein Alkoholproblem haben sollte, dann verdient sie unsere Unterstützung und unser Mitleid und dann verdient sie nicht, vorgeführt zu werden wie ein Zirkuspferd. Und ich habe den Eindruck, das passiert in der Medienlandschaft.
Erst im Jahr 2015 äußert sich Nadel in einem Exklusivinterview zu dieser ganzen Thematik.
Von heute auf morgen geht es nicht. Ne? Klar denke ich ab und zu mal dran, wenn ich jetzt mit Leuten unterwegs bin. Könnt ja noch mal so ein Glas trinken. Aber ich sagte immer, mein Inneres sagt immer, nein, nein, nein. Du musst das mal durchziehen, verdammt. Wenn ich unterwegs war, habe ich immer so zwei Gläser. Meistens trinke ich ja jetzt Wein oder habe Wein getrunken. Und ich kann, aber so der dritte, das merke ich dann schon. Also das haut mir dann auch auf den Magen, weil ich vertrage nicht viel. Ich bin ja bei zwei Gläsern Wein bin ich schon. Du, da brauchen andere, glaube ich, 5, um auf dem Pegel zu sein. Ja, ich bin ja so dünn und so. Ich habe mich auch selber belogen, ich wollte es nicht zugeben, ganz einfach. Obwohl, man hat es ja aus den Interviews, hat man das ja gehört auch, ne, dass ich so gelallt habe. Ne? Habe ich ja selber gehört. Es fing eigentlich an mit DB. Also am Anfang nicht, aber so zum Schluss eben halt, wo es gar nicht mehr ging. Wir waren ja nachher wie Hund und Katz und da fing das eigentlich so richtig an. Man wurde ja auch nicht gerade nett behandelt, man wurde ja eben halt immer niedergemacht und. Und dann habe ich, ich konnte es nachher auch nicht mehr ertragen und deswegen hat man dann eben halt ein Glas oder zwei Gläser oder drei Gläser getrunken. Kaum war irgendwie im Studio unterwegs oder wie auch immer, dann habe ich das, das war eben halt Heimlichkeit. Und da habe ich eben halt, habe ich meine Nachbarin angerufen, mit der ich immer ausgeritten bin, ja, komm vorbei und dann haben wir uns da schön eine Flasche hingestellt und dann haben wir schön uns unterhalten und haben wir Sekt getrunken. Und kaum kam die da wieder, wurde das in die Speisekammer gestellt und dann, ja.
Auch Jahre nach der Trennung verfolgt sie Dieter Bohlen also noch immer. Wir hätten gern mit Nadel persönlich darüber gesprochen, aber leider haben wir auf unsere Anfrage keine Antwort erhalten. So können wir also nur spekulieren. Lag das vielleicht auch an der Einsamkeit in einem großen Haus oder dem Verhalten des Pop-Titans gegenüber seiner damaligen Freundin? So oder so hat der jahrelange Konsum schlussendlich auch gesundheitliche Konsequenzen. Nach Nadels öffentlicher Alkoholbeichte verkündet sie, dass sie an einer Leberzirrhose erkrankt ist. Für viele wäre das vielleicht der nötige Weckruf, sein Leben zu verändern, sich aus der Öffentlichkeit womöglich zurückzuziehen und zur Ruhe zu kommen. Für Nadel jedoch scheint das nicht so leicht zu sein. Ein großes Problem dabei wieder mal das liebe Geld. Wieso sie nicht einfach einen normalen Job nachgeht, kann sich Nadja selbst auch nicht erklären.
Auf der einen Seite mag ich das und auf der anderen Seite denke ich manchmal auch immer, Mensch, mein Gott, warum habe ich nicht einen normalen Beruf gehabt oder wie auch immer, weißt du, was so kontinuierlich ist. Aber dieses eben halt, immer dieses ewige Hin und Her und man wird ja natürlich auch, also ich zumindest, wird immer zerrissen und das nervt dann irgendwie auch, auf Dauer nervt es.
Sie hat recht, googelt man Nadja Abdel Farag alias Nadel, tauchen ausschließlich Negativschlagzeilen auf. Aber irgendwie schafft sie es auch nicht, sich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Das Problem dabei, trashige Auftritte sorgen nicht immer für einen vollen Terminkalender. Das macht sich nach und nach auch auf ihrem Konto bemerkbar. Kurzzeitig rutscht sie sogar in Hartz IV ab.
Ja, es kann ja nicht immer nach oben gehen, es geht manchmal auch nach unten. Und und jetzt in 2 Wochen bekomme ich es nicht mehr. Da muss ich wieder arbeiten gehen. Ja, weil ich keinen Bock mehr drauf habe, auf 400 Euro im Monat zu leben. Da kommt kein Mensch klar. Geht gar nicht. Weil ich habe meine Möbel habe ich eingelagert, die kosten 300 Euro im Monat. Und dann habe ich 100 Euro noch übrig. Ja, ich meine, hallo, ich Handyrechnung und. Ich meine, plus, minus null.
Ja. Sie kämpft sich also zurück ins Leben, hat einen neuen Job und ist erstmal wieder schuldenfrei. Das verdankt sie unter anderem einen Auftritt im Jahr 2016 in der RTL-Show Raus aus den Schulden. Kein Geld, keine Wohnung und kein Mann. Das ist das Fazit, was Nadel zu Beginn der Sendung zieht. Schuldenberater Peter Zwegert greift dir unter die Arme und hilft dir, einen Weg aus den Schulden zu finden. Immerhin haben sich da auch 13.000 Euro angehäuft. Außerdem zieht er eine Psychologin heran, die Nadja eine alles verändernde Diagnose stellt. Erwachsenen-ADHS. Diese Diagnose verändert einiges. Erwachsenen-ADHS äußert sich gerade bei Frauen erst im fortgeschrittenen Alter. Die Unruhe und Verwirrtheit, die Nadel an den Tag legt, kann also durchaus von dieser Krankheit herrühren. Vielmehr erfährt die Öffentlichkeit an dieser Stelle nicht darüber. Nadel zieht sich kurzzeitig zurück. Immer wieder taucht sie zwischendurch trotzdem in den Zeitungen auf. Meistens geht es dabei um abgesagte Jobs oder eine angebliche Obdachlosigkeit. Und so weit hergeholt scheint die Berichterstattung gar nicht zu sein. Immer wieder häufen sich die Meldungen, Nadel pendle zwischen Hotelzimmern und Sofas von Freundinnen und Freunden. Einen festen Wohnsitz kann sie sich also scheinbar nicht mehr erlauben. Das Leben in Hamburg ist teuer. Mit 54 Jahren zieht Nadel wieder zurück zu ihrer Mutter. Immerhin hat sie so wieder ein festes Dach über den Kopf. Eine Dauerlösung solle die Mutter-Tochter-WG allerdings nicht sein. Dafür muss aber ein neuer Job her und seriöse Angebote bekommt die ewige Ex von Dieter Bohlen schon lange nicht mehr. Ein Engagement als Ballermann-Sängerin auf einer Kirmes im NRW-Städtchen Schloss Holte-Stuckenbrock sagt sie am Abend vorher per SMS ab. Der Grund, es sei ihr zu wenig Geld. Nadel hätte eine Gage von 500 Euro plus einer Unterbringung im Hotel bekommen, lässt den Deal aber dann kurzfristig platzen. Man bekommt auch irgendwie den Eindruck, als würde sich Nadel nicht wirklich helfen lassen wollen. Es gibt genug Menschen in ihrem Leben, die ihr die Hand reichen und dabei helfen wollen, wieder auf die Beine zu kommen. Annehmen kann oder will sie das aber nicht. Irgendeinen Grund findet sie immer, warum es dann doch nicht geht. Zu geringe Gagen, Rückenschmerzen, kaputte Telefone, das sind so Ausreden aus ihrem Repertoire. So ein Verhalten in der Branche hat aber eben auch Konsequenzen. Medienmanager Michael Weber zum Beispiel trennt sich nach diesem Jobdesaster von ihr. Und auch andere Gönner sind nicht mehr so gut auf Nadja zu sprechen. Einen kompletten Neustart versucht Nadja noch im gleichen Jahr an der Nordseeküste. Denn auch sie weiß, dass es Zeit für was Neues ist.
Ich brauche mal was, wo ich jeden Tag aufstehen muss, wo ich jeden Tag arbeiten muss und nicht immer nur für ein paar Tage und dann wieder drei Wochen nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hört sich mal um und schaut sich mal um und dann kam es eben halt durch ihre Bekannten oder Freunde auch, die suchten jemanden und zwar als Hausdame, Ferienwohnung, auch zum Putzen.
Besagte Freundin hilft ihr, im Küstenort Dangast eine Bleibe zu finden. Dort arbeitet Nadja bei Markus Kattenbaum. Er betreibt mit Nordsee Living eine Agentur für Ferienwohnungen und stellt Nadel als Hausdame an. Außerdem kellnert sie im Safthaus, das ebenfalls Kattenbaum gehört. Doch eigentlich will Nadel etwas ganz anderes machen. Sie möchte sich zur Masseurin ausbilden lassen und fängt auch kurze Zeit später im Weltkulturerbeportal in Dangast eine Ausbildung an. Als ganz liebe, sehr ordentliche Person mit dem Blick für das Wesentliche lernt sie dabei nicht nur ihr Arbeitgeber Markus Kattenbaum kennen, sondern auch die Nachbarn und Gäste in Dangast. Ist Nadel also endlich mal angekommen? Sie macht immerhin einen normalen Job, bekommt regelmäßig Geld und ist sich auch nicht zu fein, die Hände schmutzig zu machen, hat eine Wohnung und viele neue Bekannte. Doch die Corona-Pandemie macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Sie muss den Job erstmal wieder aufgeben, kellnert noch kurzzeitig und dann verlässt sie ihre neue Heimat Dangast schon wieder. Nach einem Jahr. Irgendwie wirkt Nadja rastlos. So richtig ankommen und bleiben kann und möchte sie nirgendwo. Nach Dangast geht's nach Schleswig-Holstein als Markenbotschafterin für den Friesenboden, einen Blätterteig-Spezialisten aus Schleswig-Holstein. Und danach wird's wieder ruhig um Nadel. Es ist ein Auf und Ab, eine ewige Achterbahnfahrt. Die Öffentlichkeit kann Nadja Abdelfarag stets beim Scheitern und Wiederaufstehen begleiten. Kerstin Herrnkind findet dazu klare Worte.
Was mich schockiert hat damals an der Recherche, und ich bin ja auch die ganzen Presseartikel durchgegangen, ist, mit welcher Häme mit welcher Schadenfreude diese Frau seither verfolgt wird. Und das finde ich unmenschlich.
Diese Berichterstattung reißt auch 2023 nicht ab. Die Zeitung titeln, dass Nadel verschwunden sei. Erst 4 Monate nach diesem angeblichen Verschwinden meldet sich Nadja zurück.
Heute bin ich fix und fertig, aber es liegt eben halt, was man aus meiner Person mal wieder alles auf Instagram oder Facebook oder im Fernsehen, was dort berichtet wird oder auch vor allen Dingen in der Bildzeitung, das macht mich heute ein bisschen fertig. Das, was alles geschrieben wird, vor allem Instagram, glaubt nichts.
Es geht ihr nicht gut. Die Situation macht ihr zu schaffen. Dem Sender RTL gegenüber sagt sie, sie fühle sich verfolgt und bedroht. Grund für ihr Untertauchen sei aber nicht nur die Presse. Ihre Ex-Managerin Marion Ellendorf weiß dazu mehr.
Es gibt da eine bestimmte Person, die in Nadjas Namen Artikel auf ihrem Facebook-Account und Instagram-Account postet. Und er hat ihre ganzen PIN von der Bank, er hat ihre Unterlagen. Das ist einfach jemand, der jetzt ihre Identität übernimmt. Ich hatte natürlich Angst um Nadja, weil ihre Mutter und ihre Schwester wohnen weiter entfernt. Die helfen zwar auch und haben Nadja jetzt auch die ganze Zeit unterstützt.
Es ist nicht das erste Mal, dass Nadja Probleme mit ihren Social-Media-Kanälen hat. Bereits 2022 behauptet sie, Opfer eines Hackerangriffs geworden zu sein. Nadja vertraut offensichtlich zu oft den falschen Leuten. Und das schon ihr Leben lang.
Das hätte ich auch alles gar nicht machen sollen. Aber wie das so ist, man hat dann Freunde und die sagen, mach, mach, mach. Und da fing das ja auch alles mit an. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich, glaube ich, heute ganz woanders.
Immer wenn Nadja am Boden ist, kommt von irgendwo ein neuer Gönner, der ihr unter die Arme greift. Das weiß sie selbst. Viel Glück dabei hatte sie bisher nicht. Ihr neuester Prinz auf dem weißen Pferd, mit dem sie übrigens keine Liebesbeziehung führt, ist Multimillionär Andreas Ellermann. Er besorgt ihr wieder einmal eine neue Wohnung und hilft ihr, einen neuen Job zu finden. Unter anderem soll sie in seiner Stiftung helfen. Den Job lässt sie wieder platzen, zeigt dann Reue und kehrt an die Seite von Ellermann zurück. Dieser nimmt sie unter seine Fittiche und pusht sogar nochmal ihre Schlagerkarriere. Gemeinsam treten sie unter anderem beim Schlager-Move auf. Dort singt sie alte Songs nach. Auf diversen Internetformaten mit Andreas Ellermann spricht Nadel außerdem Klartext über die letzten Jahre.
So ist es. Absolut kein Bock mehr. Weil ich mache das jetzt mittlerweile 35 Jahre. Und ja, und seit einem Jahr mache ich, habe ich mich eigentlich ein bisschen rar gemacht, würde ich mal sagen, doch. RTL, Sat.1 und so weiter. Nichts gegen die Sender. Aber ich meine, man wird dann doch schon so ein bisschen zerrissen.
Das Bild, was wir sehen, während Nadel mit Andreas Ellermann spricht, ist ein trauriges. Nadja Abdel-Farag, die dunkelhäutige Schönheit mit der üppigen Oberweite, wie Dieter sie einst nannte, ist einer mageren, vom Leben gezeichneten Frau gewichen. Sie sieht nicht gut aus, anders kann man das einfach nicht sagen. Das Leben und vor allem die letzten Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Mitte Mai diesen Jahres verkündet Nadel dann ihr Karriere aus. Am 25. Mai tritt sie noch einmal gemeinsam mit Ellermann auf dem Schlager-Move in Hamburg auf. Eigentlich wollte sie hiernach die Karriere als Sängerin beenden und sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Als Ellermann sie vor dem Auftritt danach fragt, antwortet Nadel aber das.
Sag mal, Nadel, man hat gehört, du willst eine kleine Pause machen.
Wer hat das gesagt?
Es ist durchgesickert, dass du eine Pause machen möchtest, um dich neu zu formieren. Oder gibt es da vielleicht was Interessantes Neues?
Wer weiß, wer weiß.
Wir werden es erfahren. Auf jeden Fall, ein bisschen Auszeit ist nie verkehrt, ne?
So ist es. Ihr kennt mich ja. Hatte schon mal 2 Jahre Auszeit. Also, man sieht sich.
Ihr merkt, so richtig scheint Nadel selbst nicht zu wissen, ob sie diesen Schritt gehen soll oder nicht. Nach der Veranstaltung sagt sie in einem Interview mit T-Online, ich glaube, Musik ist die beste Therapie für mich. Und wenn wir so gefeiert werden, dann macht das Lust darauf, weiterzumachen. Nach einem Rückzug klingt das meiner Meinung nach nicht. Den Schlager-Move soll Nadel nach Presseberichten allein und überschwänglich verlassen haben. Sie sei immer wieder von Fans angesprochen worden und das sei ihr zu viel gewesen. Wie immer, wenn es um Nadel geht, liegt dabei Mitgefühl und Sport nah beieinander. Aktuell ist es eher ruhig um Nadel. Ob das wirklich endgültig ist, bleibt erstmal offen. Denn sicher sein kann man sich bei Nadel nie. Schon oft hat sie versucht, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. So richtig geklappt hat es aber nicht. Lange Zeit schien es so, als würde Nadja Abdel-Farag einfach nicht vergessen werden wollen. Denn jedes Mal, wenn sie den Absprung fast geschafft hatte, zog es sie zurück in die Öffentlichkeit. Die Presse hat sie dabei begleitet, all die Jahre lang. Eine Schlagzeile folgte nach der anderen. Zu groß ist offensichtlich auch die Schadenfreude der Menschen, die Nadels Leben dabei stets über die bunte Presse verfolgt haben. Kerstin Hernkind fasst das sehr passend zusammen.
Die ganze Causa Nadja Abdel-Farag, die ist auch aus feministischer Sicht interessant. Die hat an den Märchenprinzen geglaubt, der ist ihr dann begegnet. Dann ist diese Beziehung gescheitert und sie war in einem Alter, wo sie halt, ich glaube, sie war Anfang 30. Da ist es für viele Dinge dann, wird es spät, ne? Also einen normalen Beruf anzufangen, Kinder zu kriegen. Das wollte sie ja immer, heiraten und Kinder kriegen. Eigentlich ist das ein sehr tragisches Schicksal. Für mich ist ihre Geschichte ein Lehrstück für junge Mädchen, die davon träumen, It-Girl, Luda, Spielerfrau oder Freundin eines Stars zu werden. Das kann gut gehen und ich wünsche das natürlich jeder Frau. Aber es kann auch schief gehen und ich glaube, das sieht man bei Nadja Abdel-Farag. Und ich finde, ihre Geschichte ist ein Lehrstück über die Schadenfreude, von der Arthur Schopenhauer mal gesagt hat, sie sei mit der Grausamkeit enge verwandt. Also jeder Absturz, den Nadja Abdel-Farag hinlegt, der wird kommentiert.
Nadja Abdel-Farag ist nämlich genauso eine Frau, die sich trotz vieler Rückschläge niemals unterkriegen lässt und immer weitermacht. Egal, welche Widrigkeiten sich ihr noch in den Weg stellen. Ich habe Nadja Abdel-Farag während meiner Recherche noch einmal anders kennengelernt. Ich hatte, wie vielleicht einige von euch, auch ein vorgefertigtes Bild in meinem Kopf. Von einer Frau, die von einem Fettnäpfchen ins nächste stolpert. Von der ewigen Ex von Dieter Bohlen. Doch für mich ist sie nach dieser Folge deutlich mehr. Was denkt ihr über Nadel? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare, wenn ihr diese Folge bei Spotify hört. Ansonsten schreibt uns gerne Mail an podcast@nwzmedien.de. Danke für die Recherche an Bianca von Husen.